Unsere heutige Predigt ist die letzte aus der Reihe Unter Druck. Ich nehme an, ihr habt es mitbekommen, dass das Überthema war der letzten Predigten. Und das ist heute die letzte, die dieses Thema behandelt. Es geht heute um eine Folge des Handelns unter Druck. Es geht um Versagen und den Umgang damit. Was tue ich, wenn ich versage? Wie gehe ich damit um? Zuerst eine Frage an euch alle. Wer ist eurer Meinung nach der größte Versager in der Bibel? Hat wer eine Idee? Gideon? Meiner Meinung nach nicht. Petrus ist ein guter Kandidat. Samson, ja, hätte ich auch gesagt. Ja, der wäre mir jetzt nicht eingefallen, aber ich glaube, das trifft sehr zu, ja. Noch was? Judas Iskariot, ja, der wäre mir jetzt auch eingefallen. Also ich habe mir natürlich Gedanken gemacht über Versager oder Verlierer der Bibel. Mir wären spontan eingefallen aus der Richterzeit Simson oder Samson. Ja. Aus der Königzeit König Saul. Das ist meiner Meinung nach der erste König und das ist total schief gegangen. Also der wäre mein Nummer 1 Kandidat in der Liste. Neues Testament Judas, richtig. Es gibt Leute, die würden sogar sagen, Jesus von Nazareth. Der ist am Kreuz geendet, grausamer Tod, ein verfluchter Tod. Es gibt Leute, die meinen das sogar ernst. Ja? Jesus hat versagt und es muss jemand kommen, der sozusagen das richtig macht. Es gibt Leute, die sagen, das war Mohammed. Oder ein gewisser, das muss ich jetzt nachschauen, wie der heißt, Sun Myung Moon. Ja, Moon-Sekte wird ein Begriff sein. Der musste kommen, damit er das, was Jesus nicht geschafft hat, richtig macht. Aber das nur am Rande. Also das wäre sozusagen die Geschichte. Ich möchte mir mit euch einen Versager anschauen, der sozusagen gerade noch die Kurve gekriegt hat, meiner Meinung nach. Ja? Einen, der nicht in Tod oder Gottesferne geendet hat, und zwar auch der ist schon genannt worden, ein gewisser Herr Simon Petrus oder auch Kephas der Fels und der erste Apostel oder katholisch der erste Papst. Warum ist Petrus ein Versager? Ich werde mit euch einige Bibelstellen anschauen. Es wird ein bisschen sehr viel Bibel heute sein, aber es ist meiner Meinung nach besser, wir haben mehr Wort Gottes als zu viel Wort Andreas. Wort Gottes ist immer besser, meiner Meinung nach. Ja? Also, ich lese vor, Matthäus 16, 21 bis 23. Seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse, von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fuhr ihn an und sprach, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Ziemlich harte Angelegenheit. Jesus zählt auf, was in Zukunft passieren muss. Und Petrus will nicht, dass Jesus leidet und seinen Auftrag als Messias von Israel nicht erfüllen kann. Messias von Israel heißt damals so viel wie das er in Israel ein Königreich in der Tradition Davids, also wie man glaubte, real in Israel mit Jerusalem als Hauptstadt und natürlich nicht unter der Fremdherrschaft der Römer, sondern selbstbestimmt errichten wird. Und hier steht Petrus fuhr ihn an. Also er ist ziemlich massiv geworden und hat auf ihn eingeredet, um zu verhindern, dass Jesus eben nicht dieses Königreich in Jerusalem und so weiter errichtet. Und die Reaktion Jesu darauf ist ziemlich drastisch. Er sagt, geh weg, Satan. Stell dir vor, ich habe mir das so vorgestellt, der Helmut erzählt was, dass er irgendwas tun muss, was für ihn unangenehm ist. Und ich sage, du Helmut, das muss nicht sein. Also komm, hör auf, das ist nicht gut. Und der Helmut wird zu mir sagen, geh weg, Satan. Puh, also ich wäre ziemlich schockiert, muss ich sagen. Und wenn mir das passieren würde, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Ja, geh weg, Satan. Das Interessante ist, Petrus geht nicht weg. Er dreht Jesus nicht den Rücken zu und verschwindet und sagt, mit dem will nichts zu tun. Und der hat Satan zu mir gesagt. Das Interessante ist, dass ein paar Verse vorher Jesus die Jünger fragt, wer glaubt ihr denn, dass ich bin? Und der Petrus hat gesagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und auf das hin sagt Jesus, und das hast du nicht von dir, das hast du von Gott. Da bist du jetzt Sprachrohr Gottes. Und ein paar Verse später, geh weg, Satan. Also was ist los? Ja? Ja? Möglich. Ja? Das Interessante ist, Petrus bleibt. Nächste Geschichte. Johannes 13, 5 bis 10. Danach goss er Wasser in ein Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und zu trocknen mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm, Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach, was ich tue, das verstehst du jetzt noch nicht. Du wirst es aber nachher erfahren. Da sprach Petrus zu ihm, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus sagt, wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir. Und da spricht Simon Petrus, Herr, aber dann nicht nur die Füße, sondern auch gleich die Hände und den Kopf. Spricht Jesus zu ihm, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Er ist vielmehr ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle. Auch da wieder. Petrus versteht nicht, was Jesus da tut. Warum Jesus das tut. Und das Interessante ist, er widersetzt sich dem, was Jesus an ihm tun will. Er sagt, nein, nur nicht. Vielleicht aus einem edlen Motiv, weil er ist der Herr, ich bin der Knecht. Das macht man normalerweise nicht. Aber das andere ist dann auch wieder, wie ihm sagt, okay, das ist wichtig, dann schießt Petrus wieder über das Ziel hinaus. Und Jesus sagt, nein, auch das ist nicht richtig. Und das ist auch so ein bisschen ein Indiz für mich, dass sozusagen Petrus, wie soll man sagen, sich nicht ganz in die Hand Jesu geben will. Jesus darf schon an mir handeln, aber nur so, wie ich will. Und das ist etwas, das wir in unserem Leben möglicherweise auch kennen. Jesus darf schon, aber den Punkt, der ist mir vielleicht zu wichtig oder zu unangenehm. Ja? Und das steckt da drin in der Geschichte. Petrus darf schon an mir, also Jesus darf schon an mir handeln, aber nur wo ich will und wie ich will. Dann gibt es noch eine Geschichte, die ich kurz erzähle. Jesus am See Genezareth. Ein Sturm. Er hat die Jünger vorausgeschickt in einem Boot. Sie geraten in den Sturm und Jesus geht ihnen nach. Und zwar über ein Wasser. Ja? Die Jünger sehen ihn und erschrecken. Hilfe, ein Gespenst. Und sie meinen, dass sozusagen dieses Gespenst erscheint, um in ihren Tod vorzuankündigen. Ja? Das heißt, ihr eigener Tod ist nah. Glauben's. Bis sie dann erkennen, das ist kein Gespenst, das ist Jesus. Und dann, Petrus sieht das, Jesus geht auf dem Wasser und sagt, das will ich auch. Und sagt, du Jesus, sag mir, dass ich raussteigen soll und dir entgegengehen. Und Jesus sagt, komm. Und Petrus tut das. Er macht die ersten paar Schritte und dann sieht er eigentlich, was er getan hat. Er ist da aus einem Boot gestiegen, das ist Wasser, es ist Sturm, es ist Blitz, es ist und so weiter. Und wie er das sieht, beginnt er zu versinken. Ja? Auch da hat er wieder versagt. Es ist schon ein Wahnsinn, dass er sich das traut. Ja? Aber trotzdem, in der letzten Konsequenz hat er es dann doch wieder nicht geschafft. Ja? Er hat sich anfangs an Jesus gehalten. Aus seiner Macht hat er das getan. Rausgestiegen und die ersten Schritte haben funktioniert. Und dann sieht er seine eigene Macht. Und die Umstände rundherum. Und dann weiß er, das kann nicht funktionieren. Wenn ich auf mich und meine Kraft schaue, auf meine Möglichkeiten und die Umstände. Und das hat dann Petrus getan. Auch da ist wieder dieses Nichtvertrauen auf Jesu Kraft, auf seine Macht, auf seine Möglichkeiten. Das steckt in dieser Geschichte. Und eigentlich sind all diese Punkte eigentlich etwas, das ein Leben als Christ schiefgehen lassen muss. Dann haben wir natürlich die Geschichte, die jeder kennt, das ultimative Versagen. Matthäus 26, 69 bis 75. Petrus aber saß draußen im Hof und es trat eine Magd zu ihm und sprach: Und du warst doch auch mit diesem Jesus aus Galiläa. Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber hinausging in die Torhalle, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da herumstanden: Dieser da, der war mit Jesus von Nazareth. Und er leugnete abermals und schwor dazu: Ich kenne den Menschen nicht. Und nach einer kleinen Weile traten die hinzu, die da herumstanden, und sprachen zu Petrus: Wahrhaftig, du bist doch auch einer von denen. Deine Sprache verrät dich. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn. Da dachte Petrus an das Wort, das Jesus gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Die Geschichte oder die Vorgeschichte dazu ist, dass Jesus das angekündigt hat. Ja, der hat gesagt, er hat erzählt, dass sozusagen er gefangen genommen wird, dass er sterben muss und so weiter. Und Petrus sagt, und hat gesagt, dass alle ihn verlassen werden. Und der Petrus ist vollmundig aufgestanden und sagt: Und ich nicht. Ich bleibe bei dir bis zum bitteren Ende. Das Problem ist, als dann Jesus gefangen genommen wird, läuft er davon wie alle anderen. Aber auch da wieder, er bleibt nicht weg, sondern er schleicht diesem Trupp von Wächtern nach. Im Versteckten, im Verborgenen, und schleicht ihnen nach bis in den Innenhof sozusagen des Hohepriesters von Israel, des Kaiphas. Und dort wird er von einer Frau erkannt. Ja, als Anhänger von Jesus, und der sagt: Nein, bin ich nicht, kenne ich nicht, ist ein Irrtum. Dann steigt der Druck. Eine zweite Frau erkennt das und die sagt das auch noch den Leuten rundherum. Der ist einer von denen. Und jetzt wird's spannender. Ja, jetzt sagt er nicht nur: Nein, ich kenne ihn nicht, jetzt schwört er sogar, dass er nicht kennt. Also eine Stufe höher. Und dann wird's wirklich spannend. Alle, die herumstehen, gehen auf ihn zu und sagen: Ja, der ist ein Anhänger, das erkennt man sogar an deiner Sprache. Du hast diesen galiläischen Akzent wie die alle. Und dann beginnt er sich zu verfluchen. Ja? Ich weiß nicht, was er da geflucht hat, aber so im Sinn wie: Wenn ich Anhänger von diesem Jesus sein sollte, dann soll mich der Blitz treffen. Dann soll ich sofort sterben oder sonst irgendwas. Ja? Und das war damals nicht einfach nur dahingesagt. Das ist das Problem. Sondern das hat man ernst gemeint. Petrus hat sich verflucht. Er hat sich den Fluch Gottes selber an den Hals gewünscht. Und dann kräht der Hahn. Petrus erkennt, was er getan hat. Er hat den Sohn Gottes, den Messias, seinen Freund und geliebten Meister verleugnet. Und er hat sich verflucht. Er ist am Boden zerstört. Er hat endgültig versagt. Und dann steht dort, und er ging hinaus und weinte bitterlich. Und hier an der Stelle könnte das Leben des Petrus eigentlich zu Ende sein. Es gibt einen Jünger, der macht das nach einer Tat, die mindestens genauso schrecklich ist. Er tötet sich, er hängt sich auf. Petrus tut das nicht. Ja, Petrus erlebt mit, dass Jesus getötet wird, dass er begraben wird. Immer noch mit diesem im Hintergrund, ich habe meinen Herrn verraten, verleugnet, ich bin verflucht. Das ist interessanterweise, er erlebt mit, dass die Frauen kommen und sagen, der Jesus ist nicht mehr im Grab. Im Johannesevangelium steht, er läuft hin und schaut hinein ins Grab und sieht die Tücher. Und wie die Tücher sieht, glaubt er. Jesus ist auferstanden. Aber das ändert nichts daran, dass er Jesus verleugnet hat und dass er verflucht ist. Dann die nächste Geschichte. Jesus taucht auf mitten unter den Jüngern, als sie sich in einem Haus einsperren. Er zeigt sich als der Auferstandene, als der Sohn Gottes. Er haucht allen Jüngern den Heiligen Geist ein. Und er gibt ihnen die Macht, Sünden zu vergeben oder zu behalten, steht dort. Und das gilt auch in der unsichtbaren Welt. Aber auch das ändert nichts daran. Petrus hat Jesus verleugnet und ist verflucht. Und jetzt kommt es zur Geschichte. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Und ich mag die Geschichte sehr, weil das zeigt, wie Jesus mit Menschen, mit uns Menschen umgeht. Petrus ist am Ende. Er ist gescheitert als Jünger Jesu. Er ist nicht vertrauenswürdig, nicht standhaft geblieben. Und er geht zurück an den See Genezareth. Warum das? Von dort kommt er her. Der war Fischer dort. Jesus hat ihn von dort aus dem Boot geholt. Berufen als Jünger. Und er ist der Meinung, als Jünger bin ich nicht mehr zum Gebrauchen. Ich gehe zurück in meinen alten Beruf, ich gehe fischen. Er nimmt interessanterweise 6 andere Jünger. Einige davon sind Apostel. Es gibt 2, wo wir den Namen nicht kennen. Das dürften aus dem weiteren Jüngerkreis gewesen sein. Und die gehen fischen. Es steht hier, Johannes 21, 3. Simon spricht zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprachen zu ihm, wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in dieser Nacht fingen sie nichts. Und es muss für den Petrus niederschmetterndst gewesen sein. Ich bin als Jünger zu nichts zu gebrauchen und als Fischer auch nicht. Das ist das, was ich doch immer konnte, was immer funktioniert hat. Jetzt kann ich das auch nicht. Petrus ist am Ende. Nach menschlichem Ermessen ist Petrus am Ende. Eigentlich müsste er jetzt aus der biblischen Überlieferung verschwinden. Er hat vollkommen versagt, es funktioniert nichts. Tschüss und wir hören nie wieder was von Petrus. Das Schöne ist, es ist nicht so. Als sie sozusagen mutlos ans Ufer bahnen, sehen sie dort am Ufer Als allererstes ein Lagerfeuer. Es wird gerade morgen, es ist wahrscheinlich in der Morgendämmerung und Sie sehen dort ein Feuer. Und neben dem Feuer steht eine Person. Und die ruft Ihnen etwas zu. Und die sagt, Kinder, habt ihr was zu essen? Was als Anrede für erwachsene Männer schon ein bisschen merkwürdig ist. Ja, Kinder. Ja, und die Antwort ist auch relativ, wie soll man sagen, kurz angebunden. Nein. Und was sagt diese Person? Werft eure Netze auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet was fangen. Okay, tun sie, schmeißen das rein, wollen das Netz hineinziehen und es ist so schwer, es geht nicht. Und das ist eine Geschichte, die Petrus kennt. Das hat er schon einmal erlebt. Da war ja irgendeiner, der hat gesagt, schmeiß es auf der rechten Seite raus und dann hat er das Netz nicht mehr reingelegt. Und es ist noch jemand zweiter unter diesen Jüngern, ein gewisser Johannes, der hat das auch erlebt. Und der sagt, du, das ist der Herr. Und das Schöne an dem ist jetzt, wie Petrus reagiert. Er zieht sich sein Obergewand an, steht dort, denn er war nackt. Das heißt, wenn man gearbeitet hat, dann hat man sich das Obergewand ausgezogen und ist in der Unterwäsche, hat man gearbeitet. Also er war nicht komplett nackt, hat sich jetzt sein Gewand ausgezogen, hupft ins Wasser und schwimmt Jesus entgegen. Lasst also die Fische, die Jünger, das Boot hinter sich, schnurstracks auf Jesus zu. Das Interessante ist, er ist sicher früher da als die Jünger, als das Boot, als das Netz. Aber er läuft nicht auf Jesus zu. Er hat ihn verleugnet. Er ist verflucht. Er wartet, bis die anderen da sind, mit dem Boot, mit dem Netz. Und dann steht dort und er nimmt ganz alleine, zerrt er das schwere Netz ans Ufer. Und dann wird gegessen. Jesus hat schon vorgekocht, Brot gebacken, hat Fisch gegrillt. Es wird gegessen. Aber es wird still gegessen. Es wird nichts geredet. Was auch immer. Fisch. Ja. Und das muss für Petrus bedrückend gewesen sein. Es redet niemand. Steht da, alle wissen, es ist der Herr. Da gibt es nichts zum Reden. Und dann, nach dem Essen, nimmt Jesus den Petrus auf die Seite. Johannes 21, 15 bis 17. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er sprach zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Was passiert da? Jesus fragt Petrus, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Und im Griechischen ist das Wort Liebe unterteilt in unterschiedliche Wörter. Es gibt unterschiedliche Bedeutungen, unterschiedlich starke Bedeutungen. Ganz am Anfang, wo übersetzt ist in Deutsch, liebst du mich mehr als mich diese? Ja, liebst du mich mehr? Steht Agape. Dort steht die göttliche Liebe. Das ist eine uneingeschränkte Liebe, eine Liebe, die ein Mensch eigentlich nicht leisten kann. Und das ist das, was aber Petrus gesagt hat. Ich liebe dich so sehr, ich gehe mit dir in den Tod. Und liebst du mich mehr, als mich diese liebhaben? Liebhaben ist Philein. Das ist die Freundschaftsliebe, die Liebe zu einem Freund. Ist nicht so hoch wie die Liebe zu Gott, wie die göttliche Liebe, wie Agape. Und wenn man es genau nimmt, müsste Petrus jetzt antworten mit Nein. Ja, sagt aber, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Philein. Ja? Petrus weiß, dass das mit der Agape nicht aus ihm kommen kann. Das funktioniert nicht. Und er sagt, ja, ich habe dich lieb, aber ich habe dich nicht mehr lieb als die. Ich habe dich genauso lieb. Ich bin nichts Besseres. Jesus lässt Petrus noch zweimal sagen, dass er Jesus lieb hat. Und zwar nicht, weil er das nicht weiß, dass Petrus das tut, sondern einfach, weil Petrus ihn dreimal verleugnet hat. Und Petrus darf dreimal sagen, ich hab dich lieb. Um klar zu machen, von meiner Seite aus ist das aufgehoben. Ja? Von meiner Seite aus ist das erledigt. Und meiner Meinung nach sagt Jesus noch etwas. Er sagt, er holt ihn zurück auf das, was wirklich wichtig ist. Was ist wichtig als Christ? Ich glaube, dass Petrus sich selber unter Druck gesetzt hat. Ich bin der Erste der Apostel. Ich bin der Sprecher der Apostel. Ich muss was Besonderes sein. Ich muss aus dem Boot raussteigen, während die das nicht machen. Geht schief. Ich bin der, der weiß, wer Jesus ist. Der weiß, wo es lang geht mit Jesus. Geht schief. Ich bin der, der Jesus folgt bis zum bitteren Ende. Geht schief. Petrus macht sich selber Druck. Ich will der Superchrist sein. Ich will der Superapostel sein. Ich muss was Besonderes sein, damit ich besonders vor Gott dastehe. Damit Gott mir Besonderes schenkt. Und Jesus holt ihn eigentlich zurück auf das, um was es wirklich geht. Hast du mich lieb? Ich muss nichts Besonderes sein. Wenn ich mich selber unter Druck setze, Dinge tue, die ich nicht tun soll eigentlich, dann geht das schief. Hast du mich lieb? Das ist das Wichtigste. Und noch etwas. Jesus sagt ganz am Anfang, wie er sie sieht, Kinder. Ich darf Kind sein. Und von einem Kind erwartet man nicht viel. Das muss nicht Haus bauen. Das muss nicht Auto fahren und einkaufen fahren. Ja? Als Erwachsener gebe ich einem Kind schon einen Auftrag. Das heißt nicht, dass das Kind jetzt, dass ich wirklich gar nichts erwarte von dem. Aber jetzt nicht Dinge, die unmöglich sind. Sondern ich habe ein Kind ja lieb. Ich will, dass es das tun kann, was ich ihm auftrage. Und genau das macht Jesus. Kinder. Wir dürfen Kind sein. Petrus wollte immer herausstechen aus der Menge der Jünger. Er war der Erste. Er hat Jesus als Ersten erkannt. Er war der Sprecher. Er wollte noch nicht so behandelt werden wie die anderen. und wollte auch nicht so handeln wie die anderen. Petrus setzt sich selbst unter Druck. Und weil er das tut und weil er das für richtig hält, ist er nicht geeignet, sich um die Lämmer oder Schafe Gottes zu kümmern. Er ist ein Leiter, der weiß, dass er nicht perfekt ist und nicht perfekt sein muss, ist geeignet, sich um die Herde Gottes zu kümmern. Ein Leiter, der perfekt sein will, perfekt sein muss, der Meinung ist, dass er perfekt ist, der wird nicht weiden, der wird schinden. Der verlangt das auch von den anderen. Du musst perfekt sein. Und wenn es nicht funktioniert, dann... Aber ein Leiter, der weiß, dass er das nicht ist, dass er das nicht sein muss, der kann weiden. Der kann barmherzig sein. Der weiß, dass ich liebe nicht mehr als die anderen. Ich bin wie die anderen sind wie ich, genauso fehlerhaft. Es gibt zwei Dinge, die meiner Meinung nach Petrus davor bewahrt haben, aus der Bibel zu verschwinden. Das eine, er ist trotz seines schmerzlichen Versagens bei Jesus geblieben. Er ist auf ihn zugegangen, hat sich nicht von ihm und seiner Liebe abgewendet. Er hat gelernt, dass Jesus liebhaben und sein Kindsein genug ist. Und alles andere kann aus dem heraus dann entstehen. Aber Jesus liebhaben und sein Kindsein ist genug. Jesus ist für unser Versagen, für unsere Schuld, für unsere Sünde ans Kreuz gegangen und hat dafür bezahlt. Ich darf immer wieder zu ihm kommen und mir meine Schuld vergeben lassen. Ich darf nach jedem Versagen aufstehen und an der Hand Jesu weitergehen. Er liebt mich. Ich bin sein Kind. Ich muss mir nicht selber Druck machen, um mir seine Anerkennung zu verdienen. Ich darf sein, wie ich bin und das tun, was er mir aufträgt. Ich möchte die heutige Predigt mit einer Bibelstelle schließen, die nachzulesen ist in Matthäus 11, 29 bis 30. Jesus spricht: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Amen.